Ich lese sehr gerne Krimis. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt da unter uns. Ich lese sehr gerne Krimis und klassischerweise gibt es drei Hauptmotive in Krimis für schwere Verbrechen und Mord und so weiter. Und die drei Motive sind Leidenschaft und Eifersucht. Also da geht es um das Thema Beziehungen und Sex eigentlich. Dann das zweite grosse Motiv ist Habgier und Geiz, also wenn es um Geld geht und Besitz. Und das dritte grosse Motiv ist Rache. Und eigentlich hinter Rache steckt das Thema Macht und Einfluss. Also die drei, Geld, Sex und Macht, die kommen in fast allen Kriminalromanen vor. Und die kommen auch eigentlich in allen Kulturen dieser Welt vor. Man sagt, die drei sind die grossen Motive, die grossen Antreiber von ganz vielen Menschen auf dieser Welt. Man redet manchmal auch davon, dass das drei Götzen sind, weil man damit sagen will, dass die wirklich viel Einfluss haben in unserem Leben. Und interessanterweise, die drei, Sex, Geld und Macht, sind die drei Themen von Markus 10, Kapitel 10, wo wir in diesen Wochen dran sind. Die drei Themen sind ganz präsent in diesem Kapitel, über die redet Jesus in diesem Kapitel und über die reden wir in diesen Wochen. Und letzte Woche hat, oder man muss anders sagen, in jeder Kultur werden auch Geschichten erzählt über diese Themen. In jeder Kultur gibt es Weltanschauungen zum Thema Geld, zum Thema Sex, zum Thema Macht. Und der Andi hat sehr schön letzte Woche von dem Ideal geredet, von dieser Idee, von dieser ursprünglichen Idee hinter der Ehe. Und heute habe ich ein nicht weniger anspruchsvolles Thema. Wir reden heute eben über das Thema Geld und Besitz. Ich bin erstaunt, dass so viele Leute da sind, aber schön sind ihr alle da. Wahrscheinlich haben sie nicht mitbekommen, dass wir über das Thema reden. Und der Oli hat schon sehr schön aufgezeigt, wir haben ganz, ganz viele Redensarten, wir haben ganz, ganz viele Geschichten, Weltanschauungen zum Thema Geld, die ganz, ganz tief in unserer Kultur drin sind. Gerade wir Schweizer haben ein grosses Thema Geld, ist sehr gross bei uns. Und ich würde sagen, um uns allen mal ein bisschen auf den Fuss um die Füße rumzutrampeln heute Morgen, gerade zum Start. Eine wichtige Geschichte, die wir Schweizer auch erzählen, durch das, was wir tun und machen, ist, dass Geld glücklich macht. Das ist ganz tief in uns drin. Wir sind überzeugt, mehr Geld macht uns glücklicher. Nicht einfach, weil man es ansammelt, sondern damit kann man sich Sachen leisten, damit kann man Zeug machen, man kann Erlebnisse haben. Darum gehen wir davon aus, Geld macht eigentlich glücklicher. Das ist ganz tief drin in uns. Ich tue es mal nicht kommentieren. Also eine zweite Aussage, die Grundüberzeugung, die glaube ich, gerade bei uns Christen auch sehr tief drin ist, dass wir denken, die Schweiz ist ja ein reiches Land. Und das ist wahrscheinlich so, weil wir gesegnet sind von Gott. Christen machen oft einen engen Zusammenhang zwischen Segen von Gott und Reichtum von unserem Land. Ich lasse mal offen, ob das so... wir sind einfach überzeugt von dem. Eine andere Überzeugung in unserem Land ist ja auch, Geld, über Geld redet man nicht, aber man hat es. Also, über Geld reden ist sowas von intim. Also niemand von uns würde so in einem normalen Gespräch irgendwie seinen Kontostand bekannt geben. Das ist etwas so ähnlich, wie man würde über sein Sexleben reden. Also man hat das Geld, aber man redet ja nicht darüber. Also es ist ganz etwas Intimes. Und so, ihr merkt, es gibt ganz viele, ganz tief liegende Anschauungen, Geschichten, die wir über Geld erzählen, leben, die ganz tief, tief drin sind in unserer Kultur. Und zur Zeit von Jesus war das genau gleich. Auch dort hat es ganz tief liegende Weltanschauungen gegeben über das Thema Geld und Besitz. Und in der Begegnung, die wir heute hören oder darüber reden, die Oli schon erzählt hat in der Lesung, da begegnen wir einem reichen Mann und wir begegnen ganz vielen Weltanschauungen zum Thema Geld in seiner Zeit und wie Jesus darauf reagiert. Und es ist so eine klassische Jesus-Begegnung. Es kommt jemand zu Jesus, stellt Jesus eine Frage. Jesus gibt eine Antwort, aber gibt auch noch eine Einladung. Und die ganze Begegnung braucht er dann, um mit seinen Jüngern noch so eine kleine Theoriestunde zu machen zum Thema Weltanschauungen. Und da werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Also, heute geht es um das Thema Geld und Besitz. Und die Geschichte, ich tue sie noch mal kurz aufrollen. Begegnung, die fängt so an, Markus 10, 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Über den Mann, wir wissen nicht so viel, was wir wissen, ist, der Mann war reich gewesen. Das ist ja das Thema dieser Begegnung. Und was wir auch wissen, der Mann hat wahrscheinlich Macht gehabt, Einfluss gehabt. Beim Lukas in der Parallelstelle heisst es, es ist ein reicher, einflussreicher, mächtiger Mann zu Jesus gekommen. Und wir merken es auch an der Art, wie der Mann auftritt. Er kommt einfach direkt zu Jesus. Er tut nicht mal bei den Jüngern anfragen, könnte ich mal vielleicht einen Termin haben mit eurem Rabbi, sondern er geht einfach schnurstracks zu ihm hin, ein Zeichen von jemandem, wo in seinem Leben sich, was normal ist, dass er einfach das Zeug überkommt und kann durchsetzen, was er will. Also ein reicher und mächtiger Mann kommt zu Jesus und er stellt doch die entscheidende Frage. Er fragt, wie komme ich ewiges Leben über? Das ist doch die Frage, die uns Menschen alle beschäftigt. Jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen, muss da schnell ein bisschen theologisch, schnell den theologischen Nerd ein bisschen raushängen, damit ihr versteht, um was es geht. Weil der Mann fragt hier nicht, wie komme ich in den Himmel? Das ist nicht die gleiche Frage. Er fragt, wie komme ich ewiges Leben über? Ganz kurz den Hintergrund dazu. Die Juden haben die Weltgeschichte, wenn ihr euch das vorstellt, das ist einfach der Zeitstrahl der Weltgeschichte. Sie haben sich vorgestellt, die Juden, dass es so wie zwei Zeitalter gibt. Nämlich ein gegenwärtiges Zeitalter. Und ein kommendes Zeitalter. Und die Juden zur Zeit von Jesus sind überzeugt gewesen, dass sie noch in dem gegenwärtigen Zeitalter leben. Und das war das Zeitalter von der Lüge, von der Sünde, von der Ungerechtigkeit, von der Gewalt. Und sie haben die Hoffnung gehabt, dass eines Tages das kommende Zeitalter kommen würde. Und das kommende Zeitalter würde von einem Messias, von einem Retter, von Gott selber, der eingreifen würde, das neue kommende Zeitalter in Gang setzen. In dem kommenden Zeitalter würde eben Shalom herrschen, Frieden, es würde Gerechtigkeit geben, es wäre eine neue Schöpfung, eine neue Welt, aber nicht irgendwo weit weg, sondern das wäre auf dieser Welt ein neues Reich von Gott. Und darum braucht man dort auch den Begriff Reich Gottes. Das ist ein anderer Begriff für das kommende Zeitalter. Oder eben, wie es der Mann sagt, ewiges Leben. Also der Mann fragt nicht, Jesus, wie komme ich nach dem Tod in eine körperlose Dimension, die Leute im 21. Jahrhundert Himmel nennen, sondern was der Mann eigentlich fragt, ist, Jesus, bin ich denn einmal im neuen Reich von Gott? Bin ich da mit dabei? Bin ich ein so ein Mensch, der wird Teil sein von dem neuen Volk Gottes im neuen Reich vom Messias in dieser Welt? Das war die Frage von dem reichen Mann. Jesus gibt eine Antwort. Wir lesen das kurz nochmal. Er sagt, warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und Mutter. Es ist nicht so ganz klar aus dem Text heraus, warum Jesus da sagt, warum nennst du mich gut? Eine Auslegung ist, dass zur Zeit von Jesus hat man einander so mit Schmeicheleien begrüßt, gesagt, guter Mann, schön dich zu sehen. Guter Meister. Und der Mann hat wahrscheinlich erwartet, dass Jesus auch so reagiert und sagt, ja, guter Mann, es geht mir gut und dir geht es auch gut. Also so ein bisschen mit Schmeicheleien. Und Jesus durchbricht das gerade und sagt, hey, du musst mir nicht schmeicheln. Da kommst du bei mir nie zu Herren. Und gleichzeitig macht Jesus etwas Faszinierendes. Er zeigt auf, dass bei ihm alle Menschen gleich sind. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom Andi vom letzten Mal. Jesus hat gerade noch eine Begegnung mit Kind, bevor der reiche Mann kommt. Und dort tut er das Kind zu sich lassen. Das sind die Ärmsten von den Ärmsten gewesen, die, wo niemand die Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und Jesus lässt sie zu sich. Jetzt kommt der reiche, mächtige Mann und er kommt auch zu Jesus. Aber Jesus macht klar, für ihn sind alle Menschen gleich. Es dürfen alle zu ihm kommen, nicht nur die Reichen und Mächtigen. Und dann gibt Jesus eigentlich ganz eine klassische Antwort, eine klassisch-jüdische Antwort. Er redet über die 10 Gebote. Er tut nicht ganz alle erwähnen, nur Gebot 5 bis 10. Aber das ist eigentlich eine Antwort, die auch Pharisäer und Schriftgelehrte von seiner Zeit hätten. Die hätten gesagt, los, du kennst Gebot von Gott, tu die einhalten, Klammerbemerkung in der Art und Weise, wie wir sie auslegen. Halt dich zu unserer Gruppe, wir zum Beispiel Pharisäer, und dann kannst du sicher sein, dass du im kommenden Reich von Gott mit von der Partie wirst sein. Und Jesus tut da eigentlich noch gar nichts Revolutionäres sagen. Er sagt, halt dich an die Gebote. Und der Mann antwortet, die Gebote habe ich von klein auf gehalten. Und wir denken, wow, das ist das für einen vorbildlich lebenden Mann. Ich meine, was willst du noch mehr im Leben? Er hat alle Gebote eingehalten, er hat vorbildlich gelebt, er ist reich, er hat alles, was er braucht. Hey, der Mann hat doch sein Leben zusammen. Der hat doch Erfolg im Leben. Was willst du denn noch mehr im Leben? Und trotzdem ist da die Frage. Trotzdem kommt der erfolgreiche Mann zu Jesus mit der Frage, reicht es mir ins Reich von Gott hinein? Wir merken, dass irgendwo tief im Herz ein Zweifel nackt an dem Mann. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, in dem Mann hinten hat er gespürt, dass da eine Sehnsucht drin ist, wo ihm auch das Geld und das Einhalten von anderen Geboten nicht das gegeben hat, was er sich danach gesehnt hat. Und für uns, glaube ich, wir dürfen uns auch immer wieder die Frage stellen, was für Fragen sind in meinem Leben? Weißt du, es kann sein, dass du heute da bist und dein Leben ist total in Ordnung. Du hast einen guten Job und eine schöne Familie und ein schönes Häuschen und alles läuft super. Aber du hast Fragen tief in deinem Herz, wo du dich fragst, ist das wirklich Sinn und Bedeutung von meinem Leben? Weil genau diese Frage hat der junge Mann oder der reiche Mann beschäftigt. Er hat nach Sinn und Bedeutung gesucht im Leben. Und da sehen wir schon mal die Frage von diesem Mann, zeigt eigentlich, dass die Weltanschauung, dass wir einfach glücklich sind, wenn wir genug Geld haben, dass die Weltanschauung eigentlich nicht stimmt und sie schon vor 2000 Jahren nicht gestimmt hat. Der Mann hat Fragen ans Leben. Und dann kommt eben die Einladung von Jesus. Und das ist wieder mal so typisch Jesus. Bis jetzt hat er eigentlich noch nichts Revolutionäres gesagt. Andere Rabbis, andere Pharisäer haben das Ähnliche gesagt. Aber jetzt kommt folgender Satz. Und der stellt jetzt alles auf den Kopf. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Ich glaube, das war so ein Moment, wo es plötzlich mucksmäuschen still wurde rund um Jesus. Und alle Leute haben gedacht, hä? Was macht Jesus da ganz genau? Es war so ein Moment, wo plötzlich alle Leute gedacht haben, jetzt, was für eine Richtung geht das da? Weil ich habe gelesen, die Pharisäer, die haben die Regel gehabt, wenn du Geld gibst den Armen, gib nicht mehr als 20% von dem, was du hast, weil du musst ja auch noch ein bisschen für dich haben. Und Jesus sagt nicht, gib nur 20%. Jesus sagt, gib alles. Gib alles. Und sagt, damit wirst du dir einen Schatz im Himmel holen, anhäufen. Jetzt auch da wieder, was meint Jesus mit dem? Himmel ist nicht der Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben, oder das Ziel von unserem Leben mit Jesus, sondern der Himmel ist da gemeint so wie eine Bank, wie ein Vorratshaus von Gott. Ein Theologe hat einmal gesagt, wenn du Geld auf die Bank bringst, dann gehst du ja nicht in der Bank das Geld ausgeben. Also ich weiß nicht, wer das von euch macht. Wir bringen Geld auf die Bank, damit wir irgendwann da Geld wieder holen können, dass wir es im normalen Leben ausgeben können, in der Regel. Außer du weißt auch nicht, musst irgendjemand auf der Bank zahlen oder so. Aber ein anderes Thema.
wir holen da Geld wieder aus der Bank fürs Leben, oder? Und Jesus sagt da, wir können im Himmel, im Vorratsraum von Gott, etwas ansammeln, das wir dann mal geniessen können auf der neuen Welt, in der neuen Schöpfung, wenn Himmel und Erde endlich wieder so zusammengekommen sind, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat. Also es ist eine Investition in die Zukunft, eine Investition ins neue Reich von Gott auf dieser Welt. Und das klingt vielleicht alles noch ein bisschen abstrakt und so. Und Jesus wird dann ganz praktisch, er sagt dem Mann, komm und folg mir nachher. Komm und folg mir nachher. Und jetzt muss ich euch nochmal schnell etwas aufzeigen. Die Sache ist eben, das war das Verständnis der Juden, dass es einen Bruch gibt vom gegenwärtigen zum kommenden Zeitalter. Wo Jesus aber gekommen ist, ist das neue, das kommende Zeitalter ist schon losgegangen mit Jesus. Aber das gegenwärtige Zeitalter von der Sünde und vom Zerbruch und von der Gewalt ist parallel dazu auch noch gelaufen. Und irgendwann in der Zukunft wird das gegenwärtige Reich einmal überwunden sein und das kommende Reich wird sich durchsetzen, das Reich von Gott. Aber in der Zwischenzeit, wo wir hier leben, in dieser Zeit überlappen sich die beiden Zeitalter, das Reich von Gott und das gegenwärtige Zeitalter. Und was Jesus da dem Mann sagt, ist, schau, du kannst jetzt schon in dem Zeitalter von Gott, im Reich von Gott, in dieser Dimension von Gott anfangen zu leben auf dieser Welt. Aber das kannst du nur machen, wenn du mir nachfolgst und das Leben lebst, das ich vorlebe. Versteht ihr das? Es geht darum, einen anderen Lebensstil anzunehmen. Darum sagt Jesus, folg mir nach. Er sagt nicht einfach nur, glaub mir. Glaub, dass ich Jesus bin. Glaub, dass ich der Messias bin. Sondern er sagt, komm, folg mir nach. Folg mir in ein neues Zeitalter rein. Folg mir in einen neuen Lebensstil rein vom Reich Gottes, wo noch überlagert wird von der Zeit, die war, aber wo ein ganz anderer Lebensstil ist. Und in diesem Lebensstil geht es dann auch ums Geld. Aber kurz gesagt, wir dürfen das immer wieder hier auch sagen, das Leben, Jesus nachzufolgen, bedeutet grundsätzlich drei Sachen. Du kannst das einblenden. Erstens mit Jesus zusammen sein. Zweitens wie Jesus werden und tun, was er da hat. Das bedeutet eigentlich Jesus nachfolgen in dem Zeitalter vom Reich Gottes. Das ist die Einladung von Jesus an den reichen Mann. Das ist die Einladung. Aber vielleicht der wichtigste Teil an dem Vers ist gerade am Anfang, wo es heisst, Jesus hat ihn voller Liebe angeschaut. Der Vers, kannst du mir auch einblenden, der Vers kommt übrigens nur bei Markus vor und es ist das einzige Mal, wo im Markus-Evangelium die Formulierung kommt. Wörtlich heisst, Jesus hat ihn angeschaut, hat ihn gemustert und hat ihn lieb gehabt. Und dann sagt er ihm, verkauf alles und folge mir nach in das neue Zeitalter vom Reich Gottes. Also Jesus war nicht zornig, Jesus war nicht hässig, Jesus war auch nicht neidisch auf den Mann, der dachte, oh, das Geld könnte ich eigentlich noch brauchen für mein Ministry oder so. Jesus, müssen wir uns bewusst sein, wer er war. Er ist die Verkörperung von Gott selber in dieser Welt. Und Gott gehört die ganze Welt. Das ist Psalm 24, 1. Dort heisst es, dem Herrn gehört die ganze Welt mit allem, was darauf lebt. Wir singen das amigs. Dem Herrn gehört die ganze Welt. Also Gott gehört die ganze Welt. Da ist er nicht auf das Geld von dem reichen Mann angewiesen. Er braucht das Geld nicht. Aber Jesus sagt ihm, gib das Geld weg, weil er weiß, dass er durch das wirkliche Freude, wirklichen Frieden, wirklichen Sinn, wirkliche Bedeutung wird finden im Leben. Und schau, das Gleiche gilt für uns alle hier drin. Jesus ist nicht auf dein Geld angewiesen. Jesus ist nicht hässig, wenn du dir mal etwas leistest. Jesus ist nicht neidisch auf deinen Kontostand. Gott gehört die ganze Welt. Aber Jesus kennt uns alle so gut. Jesus kennt das menschliche Herz so gut, dass er weiß, dass Geld so wichtig kann werden in unserem Leben, dass es eigentlich wichtiger ist als Gott selber. Und darum sagt er, gib das Geld weg. Und auch wir müssen uns die Frage immer wieder stellen, wem vertrauen wir wirklich im Leben? Vertrauen wir auf Gott oder vertrauen wir aufs Geld? Und die Frage dürft ihr nicht zu schnell beantworten heute Morgen. Weil immerhin leben wir im reichsten Land dieser Welt. Und ich weiss nicht so genau, ob wir Schweizer uns wirklich auf Gott abstützen oder aufs Geld. Ich lasse die Frage einfach mal offen. In dieser Geschichte ist es tragisch. Der Mann läuft weg. Der Mann läuft weg. Und wir wissen nicht, ob er je zu Jesus zurückkommt. Er geht davon aus, dass die Kosten zu hoch sind für ihn, um Jesus nachzufolgen. Er sagt sich, es ist mir zu viel, all das Geld wegzugeben, um Jesus nachzufolgen. Und interessant ist, Jesus, er nimmt die Anforderungen nicht zurück. Er sagt nicht, wo der Mann wegläuft, oh, warte schnell, du, dort, das habe ich im Fall nicht ganz so gemeint. Hey, es reicht auch, wenn 20% gibst in mein Kessel, Judas, kannst du mal schnell, da mit dem Geld ist auch nicht so wichtig. Weißt, du musst einfach Jesus im Herz ganz fest lieben, also mich selber, ganz fest lieben und dann kommt alles gut. Und schau, ich übertreibe da ein bisschen, aber in diese Richtung geht es, wenn wir Christen versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, dass Jesus eine gute Sache ist. Wir tun manchmal die Erwartungen so tief ab, dass ja alle Leute sich auch noch angesprochen fühlen, dass es eigentlich nur noch Wischiwaschi ist. Aber Jesus macht es nicht. Dem läuft doch glatt ein Mann davon, wo nachher ziemlich reich gewesen wäre, das wäre eigentlich gut gewesen, oder so, für seine Ausgaben und so. Aber Jesus lässt ihn gehen und tut die Erwartungen nicht abschrauben. Bei uns ist es manchmal nicht so. Und dann nimmt er die Situation und redet jetzt noch über eine neue Weltanschauung. Und vielleicht, bis dahin müssten wir eigentlich ein bisschen schockiert sein über die Begegnung von Jesus und dem reichen Mann. Weil die Jünger, und das ist die gute Nachricht, die Jünger sind wirklich, die sind schockiert. Kannst du nicht anders sagen. Die sind schockiert, wie Jesus mit dem Mann umgegangen ist. Und Jesus packt die Gelegenheit und gibt ihnen jetzt noch eine Lehreinheit über das Thema Geld oder die neue Weltanschauung über das Geld im Reich Gottes. Und über da reden wir jetzt noch für die letzten paar Minuten. Es heisst im Vers 23 bis 25, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Also wenn wir jetzt ein bisschen schockiert sind über Jesus an dieser Stelle, sehr gut, sind die Jünger auch gewesen. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, so der Vater zu seinen Kindern, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Hey, und ich muss euch sagen, ich habe mich nicht gefreut auf heute, über das zu reden, über das Thema. Also auf euch alle habe ich mich gefreut, aber ich habe gedacht, wie sollen wir das gut herbringen, das Thema Geld und die Geschichte? Sind wir ehrlich, jedes Mal, wenn Jesus über Geld redet, kommt es so raus, dass nicht viel Netz gesagt werden kann. Und es kommt jedes Mal ziemlich so raus, Jesus hat nicht viel Gutes über Geld zu sagen. In jedem von seiner Lehren. Und die Jünger waren damals genauso schockiert, wie wir es wahrscheinlich immer noch sind, wenn Jesus über Geld redet. Zur Zeit von Jesus hat man geglaubt, die Jünger haben das geglaubt und alle Leute damals, dass Geld haben ein Zeichen vom Segen und vom Wohlwollen Gottes ist. Also wer viel Geld hat, ist gesegnet von Gott. Das war die Sicht damals. Und heute ist die Sicht nicht viel anders. Auch wir gehen davon aus und sagen da immer wieder, wenn ich viel Geld habe, bin ich gesegnet von Gott. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, wir sagen auch, die Schweiz ist reich, das wird wohl ein Zeichen sein, dass wir gesegnet sind von Gott. Aber Freunde, machen wir mal den Umkehrschluss. Ist denn Armut ein Zeichen vom Fluch von Gott? Ist denn Armut ein Zeichen von der Strafe von Gott? Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, mittlerweile sind die allermeisten Christen in dieser Welt leben nicht in Europa und nicht in Amerika, sondern in Afrika, in Asien, in Südamerika, wo wo es richtig, richtig viel Armut gibt. Ich glaube, Jesus, ich habe es so formuliert, stellt unser Ideal von Reichtum in Frage. Jesus stellt unser Ideal von Reichtum in Frage. Und wichtig, Reichtum, oder ich würde es so sagen, Reichtum ist nicht per se ein Zeichen vom Segen von Gott. Das andere auch nicht. Armut ist auch nicht das Ideal, das Jesus will. Er sagt auch nicht, das ist das Ideal. Aber Reichtum ist nicht das Ideal in den Augen von Jesus. Und ich habe mir lange überlegt, ob wir das irgendwie da relativieren können und sagen, ja, Jesus hat es wahrscheinlich schon nicht so gemeint. Er ist einfach ein bisschen, nein, ja und so. Ich komme nicht darum, um das zu relativieren. Oder ich kann es nicht relativieren. Ich glaube, Jesus stellt da unser Ideal in Frage stellen. Das Ideal ist nicht Armut, ist nicht Reichtum, sondern das Ideal ist, dass wir Jesus nachfolgen in seinem Reich und investieren in das Reich. Investieren die Menschen, investieren die Beziehungen. Weil das ist das, was Jesus wichtig ist. Und dann kommt ja noch die Szene mit dem Nadelöhr. Und viele Theologen sind überzeugt, dass Jesus da einen Witz macht. Ich glaube, Jesus hat oder hat wollen auch augenzwinkernd etwas sagen. Weil das Thema Geld, das ist so belastend, oder? Und wir, wenn wir über Geld reden, werden alle gerade so, oh, ja, das ist wirklich schwierig und oh, was sollen wir nur machen? Und Jesus, glaubt, will da ein Witzchen machen, um ein bisschen aufheitern, um ein bisschen locker, humorvollen Umgang zu zeigen. Weil es ist einfach eine masslose Übertreibung. Ein Kamel war in seiner Zeit eines der grössten bekannten Tiere. Das Nadelöhr, das allerkleinste Löchli, das man kennt hat. Und Jesus sagt so etwas wie, schaut, wenn ihr euren Reichtum, euren Besitz von dieser Welt in die neue Schöpfung, ins neue Reich Gott reinnehmen wollt, ist das so ähnlich, wie wenn man versuchen will, ein Kamel durch ein Nadelöhr durchzudrücken und was kommt auf der anderen Seite raus? Gar nichts. Und er will damit sagen, so wenig wie man ein Kamel durch ein Nadelöhr durchdrücken kann, so wenig kann man den Reichtum von dieser Welt und den Besitz, den man hier hat, mitnehmen ins neue Reich und die neue Schöpfung von Gott. Und er sagt das in einer Art, wo wahrscheinlich alle ein bisschen gelächelt haben und die Spannung ein bisschen weg war. Ich glaube, Jesus sagt das hier nicht so mit einer donnernden und fingerschwenkenden Stimme, sondern er will hier ein bisschen auflockern. Und ich hoffe, dass es für euch auch ein bisschen humorvoll ist, obwohl wir jüdischen Humor vielleicht nicht so verstehen. Genau. Aber die Jünger sind weiterhin schockiert und denken sich, was? Jetzt ist der reiche Mann, wir haben doch gemeint, der hat doch das Leben zusammen und der ist doch gesegnet von Gott. Und der soll es jetzt nicht ins Reich Gottes schaffen. Und genau dort will Jesus seine Jünger haben, weil nachher sagt er, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich glaube, Jesus hat seine Jünger ganz bewusst durch diese Lehreinheit durchbringen an diesen Punkt, um zu sagen, schau, wir alle, egal ob arm oder reich, wir brauchen Jesus. Wir alle brauchen das Eingreifen von Gott. Wir alle brauchen die Kraft von außen, die in unser Leben hineinwirkt. Niemand von uns, aus uns raus, egal ob wir arm oder reich sind, schaffen da allein zu Gott zu kommen. Ich glaube, auf das will Jesus raus. Und am Schluss kommt noch der Petrus und sagt etwas, was wahrscheinlich viele von den Jüngern in diesem Moment gedacht haben. Der Petrus sagt ganz am Schluss, und mit dem werde ich abschliessen. Er sagt, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Und die Frage, die mitschwingt, ist, Jesus, lohnt sich das wirklich, dir nachzufolgen und all die Kosten, die das mit sich bringt? Und wenn ihr es dann einmal, ihr könnt es noch nachlesen daheim, Jesus sagt ganz deutlich ja, weil wir werden schon auf dieser Welt beschenkt werden. Und da könnte ich jetzt euch ganz viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich gemerkt habe, wie Gott mich gesegnet hat und auch beschenkt hat, wenn ich Sachen aufgegeben habe für ihn. Und da könnt ihr wahrscheinlich ganz viel da innen auch davon erzählen. Und dann sagt Jesus noch, aber es wird unter Verfolgungen sein, dass ihr so viel überkommt. Und er will mit dem, Jesus hat nie von einer Utopie geredet. Er war ehrlich und hat gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen in dieser Welt, kostet es uns etwas, aber wir kommen auch etwas zurück über. Auch wenn es herausfordernd ist. Und jetzt ist noch die Frage, ja, was bedeutet das jetzt für dich und mich, so ganz praktisch? Ich werde dich ganz liebevoll einladen. Wie Jesus. Ich werde dich ganz liebevoll einladen, anfangen, monatlich Geld zu spenden. In die Kirche oder an irgendeine andere Organisation. Und zwar, glaube ich, 10% ist ein guter Anfang. Es kann gerne auch mehr sein. Weniger würde ich nicht anraten. Und schaut, es ist nicht, weil Jesus dein Geld braucht. Es ist auch nicht, weil wir als Lenzkirche gerade unbedingt viel Geld brauchen. Sondern es ist für dich. Wenn wir anfangen, regelmässig Geld wegzugeben, dann wird die Macht vom Geld in unserem Leben weniger Einfluss haben. Und dann werden wir die Weltanschauungen von dieser Welt auf den Kopf stellen, durch das, wie wir handeln. Und vielleicht denkst du wieder, oh, leck du mir, 10%, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja mega viel Geld. Vielleicht. Aber ich glaube, gerade wenn wir das Gefühl haben, das ist mega viel Geld, könnte es sein, dass Geld eine sehr grosse Macht in deinem Leben hat. Und kleiner Tipp, mach es doch einfach und frag nicht Jesus. Weil vielleicht sagt er dir dann mehr. Ich habe dich einfach gewarnt, gell? Besprich es nicht mit Jesus. Mach einfach das, was ich dir sage. So ein Tipp unter uns. Jesus, glaube ich, hat gesagt, Geld ist nützlich, aber gefährlich. Geld kann sehr nützlich sein, aber es ist gefährlich. Und es gibt keinen neutralen Platz beim Thema Geld. Entweder brauchen wir es zum Guten oder zum Schlechten. Und entweder hat es uns im Griff oder wir haben das Geld im Griff. Und das Geld wegzugeben ist eine Art, wie wir das Geld im Griff haben können, zum Guten. Und nicht, dass das Geld uns im Griff hat. Hey, und wenn du heute das erste Mal da bist und denkst, leck, was ist das für eine Kirche, die reden nur über Geld. Lass einfach an dir vorbeigehen. Komm nächste Woche wieder, dann reden wir über Macht. Das wird nicht besser. Also du musst nichts geben, wirklich. Und ich sage da ganz liebevoll, gib doch die 10% und du darfst damit machen, was du willst. Und dann noch ein Schlussgedanke. Ich glaube, es geht noch um etwas Tieferes. Es geht nicht nur um unser Geld, es geht auch um die Frage, folgen wir Jesus nach oder nicht? Oder gibt es etwas in unserem Leben, wo trotz allen Beteuerungen, dass Jesus uns ganz wichtig ist, trotzdem noch wichtiger ist als der Gott? Und dann ist es vielleicht dran, etwas von dem aufzugeben. Vielleicht ist es der Besitz in deinem Leben, vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es irgendein Traum, vielleicht ist es dein schönes Leben, wo Jesus wie sagt, hey, bist du bereit, mir das hinzugeben? Bist du bereit, mir das herzugeben? Und schaut, es kann uns viel kosten, Jesus nachzufolgen. Aber was wir uns auch bewusst sein müssen, es kann uns auch wahnsinnig viel kosten, wenn wir Jesus nicht nachfolgen. Wir reden viel davon, dass es uns etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Aber es kostet uns noch mehr, wenn wir Jesus nicht nachfolgen. Weil dann haben wir das Leben von der Liebe und von der Frieden, vom Frieden und von der Freude, wo Jesus uns verspricht, das verpassen wir. Und das ist das Tragische in dieser Geschichte. Der reiche Mann war nicht bereit, viel zu geben, weil er dachte, das ist zu viel. Aber er hat die Kosten vom Nicht-Nachfolgen nicht berechnet. Und das ist das Tragische dieser Geschichte. Und darum müssen wir uns nicht nur fragen, was kostet es mich, Jesus nachzufolgen, sondern müssen wir uns auch fragen, was kostet es mich, Jesus nicht nachzufolgen. Und die Frage möchte ich dir einfach mitgeben. Was kostet es uns und was kostet es, Jesus nicht nachzufolgen? Was bedeutet das für dein Leben? Ich werde noch beten und in dieser Zeit darf die Band schon mal auf die Bühne kommen. Und nachher werden wir in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach noch vor Jesus sind. Und auch ihn lassen wirken, der Heilige Geist. Schaut, für jeden bedeutet das wieder etwas anderes im Leben, was ich heute gesagt habe über das Thema Geld. Und ja, lasst uns beten. Steht doch auf dazu. Jesus, und du weißt, wie gerne wir uns manchmal etwas leisten. Du weißt, wie wir froh sind, auch in einem Land zu leben, wo es uns so gut geht, wo die Läden voll sind, wo wir einkaufen dürfen, wo wir haben. Und Jesus, da wollen wir nicht kleinreden, sondern dir von Herzen Danke sagen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Geld Macht hat über unser Leben. Und Heilige Geist, wir laden dich einfach ein, dass du mit deiner liebevollen, mit deiner freundlichen und feinen Art in unser Leben hineinredest. Und wir müssen nicht links und rechts schauen und wir müssen nicht vor und hinten überlegen, was auch der noch müsste mit seinem Geld machen. Sondern wir dürfen in unser Leben hineinschauen. Und wir bitten dich, Heilige Geist, dass du redest, dass du zeigst, was es für uns bedeutet, dir nachzufolgen. Was es für uns bedeutet, dir unser Leben hinzugeben. Was vielleicht in unserem Leben einen höheren Stellenwert hat als du. Jesus, dir wollen wir folgen, in dein Reich hinein, in das Kommende, das noch kommt. Wir wollen anfangen, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Wir wollen die Weltanschauungen von dir, von deinem Reich, anfangen, in unser Leben umsetzen. Gib uns Gnade für das, gib uns Hilfe und Erbarmen. Jesus, wir brauchen dich. Amen.